Nach wie vor, viel zu wenig bekannt, sind die Kontakte des Dalai Lama zu alten und neuen Nazis. Und ich meine damit noch nicht einmal seine Freundschaft zu Heinrich Harrer, der als SA-Mann ab 1933, zu einem Zeitpunkt, also als hier in Österreich, die SA noch als kriminelle Vereinigung verfolgt worden ist. Da war er schon in der SA. Und späteres SS-Mitglied im Rang eines Oberscharführers ab 1938, war er also überzeugter Nazi, auch wenn er das bis zu seinem Tod erbittert abgestritten hat. Auch nachdem es ihm nachgewiesen worden ist, hat er es immer noch abgestritten. Der war also 1939 im Zuge einer SS-Bergsteiger-Expedition zum Nanga Parbat in Nordindien, im heutigen Pakistan, gekommen. Er wurde also von den Nazis eingeladen, weil er ausgewiesener Bergsteiger war, Erstdurchsteiger der Eiger Nordwand, auch Olympiakämpfer, war 36, war bei den Olympischen Spielen dabei, war also sportlich sehr fit, also hat mitgenommen zum Nanga Parbat, das war der Schicksalsberg der Deutschen. Er hat aber den Berg nicht mehr besteigen können, weil inzwischen der Krieg ausgebrochen war. Er ist dann in Nordindien, eben heute Pakistan, ist er interniert worden von den Briten und ist dann 1944 nach Tibet entflohen. Er ist 1946 nach Lhasa gekommen und lernte aber erst 1950 den damals 15-jährigen Dalai Lama kennen. Er war damals 38, 39. Und diesem 15-jährigen Dalai Lama hat er dann in der Folge mehr oder minder regelmäßigen Englisch- und Geografieunterricht erteilt, eine Stunde pro Woche. Es war also diese vielgerühmte Tätigkeit des Heinrich Harrer als Lehrer und Meister und Vertrauter des Dalai Lama war überhaupt nicht wahr. Es war ein halbes Jahr lang eine Stunde pro Woche. Der Dalai Lama hat sich auch in den ersten Jahren nach seiner Exilierung überhaupt nicht um diesen Harrer gekümmert. Da ist er in der ersten Autobiografie, die ich zuerst erwähnt habe, nicht vorgekommen. Dalai Lama hat sich erst an den erinnert, nachdem Harrer über diese 7 Jahre in Tibet, über diesen Roman, zu einer publicity-wirksamen und insofern auch publizitätsfördernden Persönlichkeit im Westen geworden ist, an die man sich halt hinhängen können. Harrer im Übrigen hat dann 1950 Lhasa verlassen, sehr eilig, weil es sich sehr schlecht gemacht hätte, wenn ein alter Nazi von den Roten Garden da in Lhasa aufgefunden worden wäre. Hat sich also bei Nacht und Nebel vom Acker gemacht. Seinen Weltbestseller 7 Jahre in Tibet ist vielen bekannt, vermutlich am ehesten durch den Brad Pitt-Film. Diesen Weltbestseller 7 Jahre in Tibet, mit dem er dann sehr populär geworden ist, hat er wesentlich aus Tagebuchaufzeichnungen abgeschrieben, eines gewissen Ernst Schäfer, der in den 30er Jahren mehrfach schon Expeditionsreisen in Tibet unternommen hatte. Die letzte dieser Expeditionen unter der Leitung dieses Ernst Schäfer und unter der Schirmherrschaft der SS fand 1938-39 statt und drang bis Lhasa vor. Schäfer hat sich dann nach seiner Rückkehr nach dem Krieg nach Südamerika abgesetzt und Harrer hatte Zugriff auf diese Tagebuchaufzeichnungen und Expeditionsaufzeichnungen und hat daraus eben dann seine 7 Jahre in Tibet gehäkelt. Die Nationalsozialisten, die Nazis, Himmler vorneweg, der Chefesoteriker der führenden Nazis, hatten größtes Interesse an Tibet gehegt, wo man basierend auf den theosophischen Schriften der Helena Blavatsky das Hirngespinst verfolgte. Es hätten Überlebende des untergegangenen Kontinents Atlantis im germanischen Mythos Thule, Urreich der Germanen, sei untergegangen und Überlebende dieses untergegangenen Reiches hätten sich geflüchtet in das Hochland von Tibet und hätten dort sagenhafte unterirdische Reiche geschaffen, die Reiche von Shambhala und Agarthi, und hätten in diesen unterirdischen Reichen dann ihr uraltes höheres Wissen, insbesondere das Wissen der ewigen Jugend bzw. ewigen Lebens, bewahrt. Man glaubte also, den Ursprung der nordischen Rassenseele, des Ariertums, in diesem tibetischen Hochland zu finden, wenn nicht tatsächliche Überlebende von Thule, so doch zumindest deren Nachfahren, die deren Erbe hüteten. Man glaubte also allen Ernstes in dieser Esoterik-Fraktion der Nazis, man glaubte, die Überflutung von Atlantis bzw. Thule sei von einem auf die Erde gestürzten Mond ausgelöst worden. Der Mond, wie wir ihn heute sehen, so die Vorstellung, sei eine von Eis umschlossene Wasserkugel, die aufgrund ihrer Schwerkraft und ihrer Rotationskraft der Erde immer näher komme und irgendwann dann abstürze. Es habe schon historisch irgendwann in grauer Vorzeit 5 solche Abstürze gegeben. Bei einem dieser Abstürze seien dann Dinosaurier weggeschwemmt worden. Bei einem dieser Abstürze habe es die Sintflut gegeben, wie die Bibel beschreibe. Beim 6. Absturz dann habe es eben die Überflutung von Atlantis und Thule gegeben. Und die Überlebenden, weil alles war ja überschwemmt, die Überlebenden haben sich dann wohin geflüchtet? Ins höchste Hochland, halt nach Tibet. So. Diese Idee mit den herabstürzenden Monden, der aktuelle Sturz sei eines Tages mehr runter, ist auch eine Wasserkugel, die von Eis umschlossen ist, dieser Theorie zufolge. Und dieses Hirngespinst der herabstürzenden Monde trug den aufgeblasenen Namen und Begriff Glazialkosmogonie, so hat es geheißen, erfunden von einem Wiener Ingenieur namens Hans Hörbiger, Das war tatsächlich der Großvater von Christiane Hörbiger, der Schauspielerin, die bei Stonk hier mitgespielt hat. Tatsächlich, deren Großvater hat diese komplett abgedrehte Glazialkosmogonie mit den herabstürzenden Monden erfunden. Und diese Theorie, die war nicht abgedreht genug, dass sie nicht gerade deshalb von den Nazis hoch bejubelt und gefördert worden wäre. Die war in den 20er und 30er Jahren hochpopulär. Und zwar als Gegengewicht, allen Ernstes als Gegengewicht, zu den verjudeten Wissenschaften und gemeint war Einsteins Relativitätstheorie. Diesen komplett abgedrehten Esoterik-Schmarrn haben die tatsächlich als Gegengewicht zur Relativitätstheorie angesetzt. So, man wähnte also den Ursprung der nordischen Rassenseele in Tibet beheimatet. Selbstredend gab es da natürlich auch handfestes militärisches und politisches Interesse an Innerasien. In den Kinos wurde ab Ende der 20er wurden ständig irgendwelche Tibet-Filme gezeigt. Es gab zahllose Ausstellungen und Veröffentlichungen zum Dach der Welt. Die SS um Himmler, der auch streng reinkarnationsgläubig war, er war überzeugt, er sei die Wiedergeburt von Heinrich dem Vogler gewesen und war dann sehr enttäuscht, wie er mal dessen Grab gefunden hat und dann gewissermaßen sein eigenes Skelett da drin. Also grotesk ist es zugegangen in dieser Esoterik-Fraktion bei den Nazis, man macht sich keinen Begriff. Also die SS um Himmler war nachgerade verzückt von all dem, was die Expeditionen aus dem Land des östlichen Hakenkreuzes, wie sie es nannten, mitbrachten. Hakenkreuz ist ja ursprünglich ein Symbol, wie man es im hinduistisch-buddhistischen Kulturraum findet. Also das östliche Hakenkreuz und das westliche Hakenkreuz treffen sich in einer Achse Berlin-Lhasa. Solche Flausen hatte man da gesponnen. Man war vor allem begeistert von der religiös motivierten Gewalt, die zum Wesen des tibetischen Buddhismus zählt. Es wurden Ritualtexte und Gebete der tibetischen Buddhisten wurden eigens übersetzt ins Deutsche für die SS, die dann auf diesen Napola-Ausbildungsburgen und Ausbildungslagern auswendig gelernt wurden. Einer dieser Texte, der da von diesen Jung-SS-Mannen rezitiert worden ist, war etwa der: Du, meine blutgetränkte Klinge, bist das Schwert des Lebens. Tausend Dämonen haben dich aus dem Metall des Donnerkeils geschlagen. Und tausend Götter haben dich heilig gesprochen. In wundersame Gifte bist du getaucht und an menschlichen Schädeln bist du geschliffen. Wenn ich dich schwinge, dann springen die Funken. Und wenn ich dich senke, dann tropfst du vom Blut. Das hat ihnen gefallen. Ja? Ganze Bibliotheken sind gefüllt worden mit diesen übersetzten Vajrayana-Texten für die SS. Das heutige große Interesse an Tibet im deutschsprachigen Raum, wenngleich mit anderen Vorzeichen, hat seine Wurzeln mithin in der flächendeckenden Tibet-Propaganda der Nazis. Selbstredend ist das Interesse der Nazis an Tibet bzw. dem tibetischen Buddhismus nicht dem aktuellen Dalai Lama anzulasten, persönlich schon gar nicht. Gleichwohl ist ihm anzulasten, dass er im Exil mit dem letzten Überlebenden dieser Schäferexpedition, einem gewissen Bruno Beger, bis zu dessen Tod im Jahr 2004 regen und freundschaftlichen Kontakt gepflogen hatte. Dieser Beger, SS-Hauptsturmführer, der hat in Tibet hat er so Rassevermessungen an den Schädeln und Skeletten der Einheimischen vorgenommen. Dieser Beger wurde nach dem Krieg als NS-Kriegsverbrecher wegen Mordes bzw. Beihilfe zum Mord an 86 KZ-Gefangenen als Rassenspezialist von Auschwitz rechtskräftig verurteilt, musste aber im Adenauer Deutschland nur kurze Zeit absitzen. Man traf einander, also er und Dalai Lama, man traf einander oftmals zu persönlichen Gesprächen. Was Schäfer und Beger im Übrigen von ihrer Expedition aus Tibet mitgebracht haben, wurde in einer großen Tibet-Schau gezeigt, eröffnet 1941 im Beisein Himmlers und auch im Beisein von Sven Hedin. Das war der große schwedische Asienforscher, dessen Expeditionsberichte zur Volksbildungsliteratur schlechthin der 20er und 30er Jahre gehört haben. Alle Jugendlichen haben Sven Hedin gelesen. Die waren da bei dieser Schau und diese Schau kann man 1:1 vollkommen unverändert und vor allem ohne den geringsten Hinweis, dass es Exponate sind aus dieser SS-Expedition nach Lhasa, bis heute besichtigen. Und wo? Im Haus der Natur in Salzburg. Bis heute. Ohne den geringsten Hinweis, dass das eine SS-Schau ist. Neben den Kontakten zu Beger sind natürlich auch gemeint, in aller Kürze, die Begegnungen des Dalai Lama mit einem gewissen Miguel Serrano, Vorsitzender der Nationalsozialistischen Partei Chiles. Dieser Serrano war tatsächlich für eine gewisse Zeit offizieller Botschafter Chiles in Österreich, war hier in Österreich akkreditiert als chilenischer Botschafter, der Präsident der Nationalsozialistischen Partei Chiles. Und dieser Serrano gilt als Vordenker des sogenannten esoterischen Hitlerismus. Auch das gibt's. Diese esoterischen Hitleristen gehen davon aus, dass der Führer gar nicht gestorben sei, sondern dass er sich nach dem Krieg mit einigen Getreuen zurückgezogen habe in ein unterirdisches Reich unter dem Südpol, das sogenannte Neuschwabenland. Das haben die Nazis schon so genannt gehabt. Der ist also unterirdisch, in einer Analogie zu den unterirdischen Reichen von Shambhala und Agathe in Tibet. Und dort bauen die alle eine gigantische Flotte an Rundflugzeugen, die betrieben mit kosmischer Frielenergie, wenn sie fertig sind, dann ausschwärmen, um letztlich dann doch das Dritte Reich zu vollenden und die Weltherrschaft zu erringen. Im Übrigen, auch das kann man bei Serrano nachlesen, die UFOs, die gelegentlich gesichtet werden, diese Rundflugzeuge, das sind keineswegs irgendwie, sind die von Außerirdischen, sondern das sind Altnazis auf Testflug. Gemeint sind nicht zuletzt auch die Kontakte des Dalai Lama zum japanischen Terroristen und Hitlerverehrer Shoko Asahara, den er mehrfach und in allen Ehren in Dharamsala empfangen hat. Er stattete Asahara mit 2 hochoffiziellen Empfehlungsschreiben für die japanische Regierung aus, die wesentlich zum Aufstieg der Om Shinrikyo-Sekte Asaharas zu einer der gefährlichsten Terrorgruppen beitrugen, die es jemals gegeben hat. Al-Qaida ist ein Kindergartenverein gegen das, was an Gefahrenpotenzial von dieser Om Shinrikyo-Sekte ausgegangen ist. Diese Sekte plante, andersrum muss ich sagen, die U-Bahn-Attentate von März 1995. Es hatte seinerzeit nur in Anführungszeichen 12 Tote und 5000 teils Schwerverletzte gegeben mit lebenslangen schwersten Lungenschäden. Diese U-Bahn-Attentate waren nur das Vorspiel zu einem geplanten Massenmord an 20 Millionen Menschen gewesen. Asahara plante, die gesamte Einwohnerschaft Tokios mit Zyklon B und mit Botulismusbakterien, Milzbrandbakterien auszurotten. Man hatte dazu eigens eine Hubschrauberflotte aus den Beständen der niedergegangenen Sowjetunion gekauft und wollte damit die Botulismusbakterien ausregnen lassen. Damit mit diesem Mord an 20 Millionen Menschen, der nur um ein Haar und durch unglaubliche Zufälligkeiten verhindert worden ist, suchte Asahara seinen Anspruch als plutokratischer Weltendiktator zu unterstreichen. Es kann sich kein Drehbuchschreiber von James Bond ausdenken, was die da getrieben haben. Mithin mit eingekauften Wissenschaftlern, Militärwissenschaftlern aus der niedergegangenen Sowjetunion, das ist ungeheuerlich. Die haben Sarin und Zyklon B in Mengen hergestellt, dass man ganz Japan damit hätte ausrotten können. Die haben übrigens auch, die waren, abgesehen von der katholischen Kirche, war es mit Abstand die reichste Sekte, die reichste Kirche, die es jemals gegeben hat. Om Shinrikyo, mit Dependancen auch in Europa und in Amerika. Man hat uns kaum was erzählt davon, mithin deshalb, weil die Bedrohung eine so ungeheuerliche war. So, von aktuellen Freunden seiner Heiligkeit könnte man sprechen, die beiden Bushes, Bush Senior, Bush Junior, Silvio Berlusconi, Otto Schily, Roland Koch ist vielleicht dem einen oder anderen hier auch ein Begriff, hessische noch Ministerpräsident, auch Otto Graf Lambsdorff samt seinem kompletten FDP-Präsidium. Man könnte auch das freundschaftliche Verhältnis ansprechen, das der Dalai Lama gepflogen hat zu einem gewissen Jesse Helms, Ex-Senator, SOS-Senator, der eng verbunden war mit dem Ku Klux Klan, und ausgewiesener Schwulenhasser. Man könnte auch ansprechen seine Verbindung zu John McCain, der übermorgen die Wahl verliert. Für den hat er eigens Wahlkampfwerbung gemacht in Colorado. Ein besonders enger Freund seiner Heiligkeit ist ja nun im Bardo unterwegs. Sie erinnern sich, der Fäkaliensee, Landeshauptmann Jörg Haider. War ein besonders enger Freund des Dalai Lama, der hat ihn auch alle Nasen lang in Dharamsala besucht. Und der hat auch dem Dalai Lama allen Ernstes politisches Asyl in Kärnten angeboten. Und es war durchaus im Gespräch, dass der Dalai Lama, so wenn er auf 80 zugeht, seinen Wohnsitz für die restlichen Jahre seines Lebens in Kärnten nimmt. Und da wurde auch geplant und ist im Bau eine gigantische buddhistische Anlage am Wohnort Harras in Hüttenberg. Ich weiß nicht, wie es im Augenblick ausschaut, wird mit irrwitzigen Steuergeldeinsatz wird da ein buddhistisches Zentrum aus dem Boden gestampft mit Hotelanlage und Kloster und Wellness und was der Teufel was alles. Ob das jetzt weitergehen wird ohne die persönliche Unterstützung Haiders, kann ich nicht sagen. Leider hat der Dalai Lama, das hätte ich ihn eigentlich gerne mal gefragt, hat er sich nicht geäußert zum Karma eines Rechtsextremen, der besoffen an eine Betonmauer fährt. Das wäre durchaus interessante buddhologisch-philosophische Überlegung. Wie kann es sowas geben? Welche karmischen Verflechtungen spielen eine Rolle, dass sowas passiert? Gut, das war ein Nebenschauplatz. Übrigens hat auch in Deutschland hat auch die NPD, also die nationale Rechte, hat große Sympathie für den Dalai Lama entdeckt. Wie es hieß bei seinem letzten Besuch, seien die klaren nationalistischen Positionen des Führers vom Dach der Welt beispielgebend. Tibet den Tibetern kommt uns bekannt vor.